Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Sendung. Ich bin Alexander Schmidt. Sie hören Mikros Dynamis im Programm von DWG Radio. Herzlich willkommen. In der letzten Sendung beschäftigten wir uns mit der Frage, was ist eine Mediensucht? Sie haben sich vielleicht auch schon einmal diese Frage gestellt und gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist, den Begriff Mediensucht zu definieren. Wenn Sie auch zu den Menschen gehören, die gerne das eigene Verhalten reflektieren, dann haben Sie sicherlich festgestellt, dass Medien Sie und eigentlich uns alle ständig begleiten und um uns herum sehr präsent sind. Wir nutzen digitale Medien oder erledigen viele Tätigkeiten mit Hilfe des Smartphones und Computers. Wir informieren uns oder lassen uns berieseln. Wir lernen online und bestellen ein passendes Outfit fürs Dinner kommende Woche. Blumen für die Liebste, kein Problem, sie werden sofort digital bestellt und bezahlt. Wir sehen Werbung auf Plakatwänden entlang der Straße und auf Werbeflächen in der U-Bahn. Wir chatten privat oder in der Gruppe in digitalen sozialen Netzwerken. Und um auf die vorige Frage zurückzukommen, wann genau beherrschen uns die Medien und die digitale Technik und wann beherrschen wir die Technik und die Medien? Der Übergang vom Vergnügen zur Sucht ist fließend und schwer zu erkennen. Wir haben also in der letzten Radiosendung den Begriff Mediensucht beleuchtet und eine Definition von Mediensucht gefunden. Unter Mediensucht verstehen Experten die übermäßige Beschäftigung mit Internet, Smartphone, Computerspielen oder Fernsehen. Eines oder mehrere Medien werden vom Süchtigen täglich über viele Stunden und über Monate oder Jahre hinweg konsumiert. Wenn mindestens 4 der folgenden Kriterien über Monate hinweg vorhanden sind, wird der Betroffene als internetsüchtig betrachtet. Kriterium Nummer 1: häufiger unwiderstehlicher Drang, sich ins Internet einzuloggen. Nummer 2: Kontrollverluste mit Schuldgefühlen, man ist länger als geplant online. Kriterium Nummer 3: negative soziale Auffälligkeit im engsten Umkreis. 4: nachlassende Arbeitsfähigkeit. 5. Verheimlichung des Ausmaßes der Online-Zeiten. Kriterium 6. Psychische Irritabilität bei Verhinderung, online zu sein. Und schließlich das Kriterium 7. Mehrfach vergebliche Versuche der Einschränkung. Wir haben in der letzten Sendung auch gehört, dass bei der Mediensucht nicht das Medium selbst das Suchtobjekt ist, sondern die erzielte Emotion. Computerspielern gehe es beispielsweise um den Kick, die Anerkennung durch die Online-Community. Es geht um den Sog, das Versinken in einer anderen Welt. Das gilt wohl auch für Filme und Videos in besonderem Maße. Bei der Mediensucht ist also die Emotion das Suchtobjekt. Auf die Frage, wie häufig gehen Sie unterwegs ins Internet, antworten laut der aktuellen ARD/ZDF-Online-Studie 69% der 14- bis 29-Jährigen mit täglich genutzt. 48% der 30- bis 49-Jährigen gehen täglich unterwegs ins Internet. Bei den 50- bis 69-Jährigen sind es 22% und 5% der über 70-Jährigen gehen täglich unterwegs ins Internet. Die Verteilung auf Frauen und Männer ist bei den genannten Zahlen nahezu identisch. Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei den Frauen der Prozentwert um 9 zugenommen hat, während im selben Zeitabschnitt von 2 Jahren der Wert bei den Männern um lediglich 4% zugenommen hat. Soweit die aktuelle ARD/ZDF-Online-Studie 2019 zur Online-Nutzung unterwegs. Jetzt folgt etwas Aufheiterndes. Ein befreundeter Fotograf schickte mir heute einen selbstverfassten Artikel. Gennadi Unger präsentiert einen Teil seiner fotografischen Arbeiten auf Instagram. Nun tummeln sich im Internet bekanntlich sogenannte Influencer, die marktschreierisch für verschiedenste Produkte werben und deren Geschäftsmodell eben darauf beruht. Gennadi Unger schreibt in seinem Vorwort: Sollten Leser mit gering ausgeprägter Social-Media-Affinität stellenweise Schwierigkeiten haben, den Gedanken des Autors zu folgen, ist das kein Grund zur Besorgnis. Das Leben kann auch ohne dieses Instagram oder gerade deswegen ein sehr lohnenswertes sein. Influencer sind Aufmerksamkeitserreger. Ein Text von Gennadi Unger. Wisst ihr, was Influencer sind? Na klar, wisst ihr das? Niemand hier würde auf die abwegige Idee kommen, dabei etwa an den gleichnamigen Krankheitserreger zu denken. Ja, ich spreche von Menschen, die sich Tag ein, Tag aus mit zwei großen Themen beschäftigen. Zum einen sind sie fortwährend darauf bedacht, größtmögliche Aufmerksamkeit in Form von Klicks zu erregen, und zweitens lassen sie sich vor jeden noch so einträglichen Karren spannen, um ihren meist stumpfen und Tagdieberei betreibenden Fans Zeug von gut zahlenden Auftraggebern aufzuquatschen. Nun lässt sich hier und da vernehmen, dass die Influencer, zumeist die selbsternannten oder die der besonders erfolgreichen Art, sich über die aktuelle Gangart des Algorithmus, sagen wir, recht unzufrieden äußern. Er, also der Algorithmus, schränkt ihre Reichweite ein. Die großen Beeinflusser würden ja so gerne noch mehr Menschen auf dieser unflachen Erde ihren unverzichtbaren Content-File bieten wollen, wenn da nur nicht die Macher von Instagram wären, die ihre Finger respektive ihren verderbenden Algorithmus in diesem sozialmedialen Spiel hätten. Ja, die Influencer haben es schon nicht leicht. Und falls einer denkt, so spricht der Techniker und Fotografen Gennadi voll des Berufsneids, dann muss ich euch leider enttäuschen. Ich würde eher auf einer Kuh reitend und mit der Hand wedelnd durch Indien ziehen, als einen derartigen Broterwerb zu ergreifen. Vielmehr empfinde ich großes Mitleid mit den von der digitalen Welt so vereinnahmten Menschen. Was bleibt denn übrig, wenn der Akku mal leer ist oder der Strom gänzlich ausfällt? Da schrumpft die Reichweite schlagartig auf eine leidige Null zusammen und plötzlich merkt der Betroffene, wie verloren er in dieser realen und auf Beziehungen ausgelegten Gesellschaft ist. Wenn mein Handy aus ist, habe ich eine unmittelbare Reichweite von 5. Da sind meine Frau und meine Kinder. Die Zahl scheint nicht groß, und doch ist sie groß genug, um mir alle Anstrengung abzuverlangen. Ich will beeinflussen, was mir zu beeinflussen verordnet ist. Und wie gut zu wissen, dass ich hierbei von jedwedem digitalen Datenfluss unabhängig bin. Think about it, Influencer. Sie hörten soeben, Influencer sind Aufmerksamkeitserreger. Ein Text von Gennadi Unger. Der Fotograf Gennadi Unger präsentiert einen Teil seiner fotografischen Arbeiten auf Instagram. Hören Sie nun Teil 4 des Vortrags von Lydia Winterle über Mission für Straßen- und Slum-Kinder. Lydia Winterle ist Missionarin in Vorbereitung und sie hat eine Vision. Traumatisierte und missbrauchte Straßen- und Slum-Kinder bekommen ein liebevolles und geborgenheitsstiftendes Zuhause in einem christlichen Kinderheim in Kenia. Diesen Vortrag haben wir exklusiv bei der Jugendmissionskonferenz in Naila für Sie aufgezeichnet.
Und zwar eine Hütte, eine leerstehende Hütte ohne Wasser und ohne Strom. Als vorübergehenden Unterschlupf für die Mädchen. Aber, und das war die Bedingung, ohne darüber zu reden. Denn sexuell missbrauchte Mädchen, die will in Kenia niemand. Die werden in Kenia zu Tode missbraucht oder landen auf Müllkippen und ja, werden dann dort auch so begraben. Aktuell sind dort 38 Mädchen, als ich dort war, waren es 23, und generell will Flora allen Kindern, die sonst keine Chance haben, ein Heim bieten, wenn es räumlich wird, auch für Jungs. Ja, und zu dieser Hütte waren wir unterwegs, jeder Umstieg ein echtes Abenteuer. So kam es eben, dass die Flora die Kiste Bibeln auf den Kopf trug und ich ja die Eier vorm Bauch, und umgedreht, sie die Eier auf dem Kopf und ich die Bibeln vorm Bauch. Und beide begriffen wir nicht wie die andere, denn es kann, sei das so viel zu schwer. Wir sind von Matatu zu Matatu. Matatu ist ein Neunbus. Kennt ihr, ne? Neunbus, so Neunsitzer. Das Problem ist, in Kenia fährt so ein Matatu erst ab, wenn es voll ist. Und voll bedeutet in Kenia ca. 30 Leute drin und drauf und dranhängend und drauf sitzend und wie auch immer. Und ich erinnere euch nochmal, ja, wir hatten 2 Paletten Rohreier und eine Kiste Bibeln dabei. Ja, und wir sind angekommen. New Send Center International, so heißt das Projekt. Nur mal schnell angucken, um den Haken zu machen. Aus innerlich eine Stunde und wieder weg. Wurde angekommen. Wurde tief berührt. Nicht mehr losgelassen und nach schwerem Kampf mit dem Herzen gegen den Verstand im Glauben angenommen. Hier ist mein Platz. hier soll ich dir dienen. Angekommen mit Eiern und Bibeln. Also die Bibel-Eierfreude, ich glaube, die gibt es in Deutschland nicht. Die habe ich dort kennengelernt. Ich erkläre euch kurz, warum die Eierfreude. Die Kinder, die haben in diesem Kinderheim oder in diesem Kinderhaus, kann man sagen, richtiges Heim ist es nicht, 5 Lebensmittel, die die essen. Also heute und morgen, übermorgen, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr, immer das Gleiche. Das ist einmal ein weißer Mais, den kennen wir so gar nicht. Den gibt es dort morgens mit Wasser als Brei und mittags und abends ist das fester, die Konsistenz. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr Reis so richtig dolle verkochen lässt, so richtig krass, sodass es ein Bams ist, also ein so ein, wie auch immer was, das man dann mit der Hand so essen könnte. So ungefähr ist die Konsistenz von dem weißen Mais, das nennt sich dann Ugali. Dazu gibt es entweder zu dem Ugali Bohnen, Grünkohl oder Weißkohl. Und an Bohnen, Grünkohl und Weißkohl ist Zwiebel. Das sind die 5 Lebensmittel. Und wenn dann alle 6 bis 8 Wochen die Flora von ihrer Nachbarin in Nairobi Eier geschenkt bekommt für die Kinder, dann ist das natürlich eine Riesenfreude, weil das endlich mal was anderes. Weshalb aber freuen die sich über die Bibeln so sehr? Es ist so, dass in Kenia gibt es durchaus mehrere Kinderheime oder einige Kinderheime, auch viele staatliche. Und es ist so, dass dort missbrauchte Mädchen ungern oder eigentlich nicht aufgenommen werden. Die will man eigentlich nicht. Und die Kinder wussten, dass es eigentlich ein Riesenprivileg ist, dass trotz, dass sie missbraucht sind, ein Dach über den Kopf und Schutz haben dürfen. Und sie wussten, dass ein normales Kinderheimmädchen eigentlich das Kinderheim mit 16 bis 18 Jahren verlassen muss, mit nichts. Mit einer schlechten Schulausbildung, ohne Berufsausbildung, kein Geld, keine Adresse, wo sie hingehen können, nichts zu essen. Nur das, was sie am Leib tragen. Und diese Mädchen hatten verstanden, wo sie die Bibeln bekommen haben, dass sie diese Bibeln behalten dürfen. Nun ist eine Bibel vom Wert her, das Buch alleine, so viel wert, was sich ein normales Kinderheimmädchen später mal nicht verdienen kann. Das heißt, es ist materiell ein Riesenwert, sowas wie bei uns ein 6er im Lotto. Und auf der anderen Seite wussten die Mädchen, es ist Gottes Wort. Die wussten, dass es das wertvollste Buch ist, was es gibt. Und deswegen, das war ein riesen immaterieller Wert. Und das haben die verstanden, wir dürfen diese Bibel später behalten. Und ja, guckt euch mal die Gesichter an, was das so ausgelöst hat. Selbst die Kleinen mit 3 Jahren haben das verstanden. Die Bibeln waren entweder grün oder schwarz eingebunden. Sie waren in Englisch und ohne Bild. Also ganz normale erwachsene englische Bibeln. Die meisten Kinder hier sprechen noch gar kein Englisch, also die Kleinen nicht. Die haben sich trotzdem so riesig gefreut. Also eine Stunde lang war ich vergessen und ich war die erste Weiße, die jemals in dem Dorf war. Die haben mich schlichtweg vergessen, weil sie haben eine Bibel geschenkt gekriegt. Also ich hatte Tränen in den Augen, ihr wisst bestimmt warum, ne? Wie viele Bücher haben wir, wie viele Bibeln haben wir, wie viele Kinderbibeln haben wir. Und wir können sie in allen Sprachen lesen, wenn wir das wollen. Ja, ich durfte dann Fotos machen, weil die haben mitgekriegt, ich habe eine Kamera. Ich habe dann 1000 bis 2000 Fotos gemacht, alle zeige ich euch nicht. Genau, und es ging dann schon los. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, ich habe jetzt mal ein paar zusammengeschnitten, dann vorne die ersten Mädels, die fangen schon an, so ein bisschen zu wippen. Also in Kenia geht Freude immer mit Tanz und Klatschen einher. Klatschen ging ja schlecht, hatten ja die Bibeln. Aber hier geht es schon los, sie fangen an zu tanzen. Es war kaum noch zu halten auf den Bildern. Ja, und dann sind wir reingegangen. Und ja, es gab dann erstmal Lobpreis. Und danach hatte die Flora, weil ich da war, zu Gast war, darum gebeten, dass jedes Kind einen Bibelvers aufsagt, wo der steht und begründet, warum sich diesen Bibelvers zum Lernen ausgesucht hatte. Und tatsächlich, jedes Kind, auch die Kleinen, haben mir einen Bibelvers aufgesagt, auswendig, wo der steht. Und für mich als Pädagogin war vor allen Dingen sehr ergreifend, warum sich dieses Kind ausgesucht hatte, weil es war nicht gefaked, das war echt. Eine dreijährige Begründung weiß ich durchaus, ob die echt ist oder nie echt ist. Ich hatte wieder Tränen in den Augen. Das ist der Blick nach hinten draußen. Es geht morgens los, 5.30 Uhr mit Feuerholzhacken. Wieso? In Kenia 80% ist offenes Feuer die Küche. Wenn ihr in Kenia seid und ihr seht draußen überall so kleine Steinhäuschen und ihr müsst auf Toilette, dann seid ihr dort falsch, weil das sind die Küchen. Die Küche ist nie dort, wo man schläft, deswegen ist die außerhalb, weil oft offenes Feuer oder fast immer offenes Feuer. Für dieses Steinhäuschen gibt es leider noch kein Geld, es ist einfach zu teuer, deswegen in den ärmlichen Regionen ist es dann Wellblech und wenn es ganz, ganz, ganz arm ist, dann ist es nicht mehr überdacht und da sind wir, bei ganz arm. Das ist also die Küche, man könnte sagen Lagerfeuer mit Wellblech ringsrum. Das ist der Abwasch, das ist eine Lernbank, das ist der Wäscheplatz. Das hier hinten, was abgeklebt ist, ist das Bad. Und ganz hinten seht ihr die Toilette, 2 Eingänge. Es gibt ein Loch, da geht man drauf, bis es voll ist, dann wird es zugebuddelt. Die andere Seite wird ausgehoben, dann geht man drauf, bis es voll ist, wird zugebuddelt und wird gewechselt. irgendwann war riesengroßes Tohuwabohu, weil die hatten schon begriffen, ich war da und ich war eine Weiße und hatten sie noch nie gesehen. Die waren aufgetaut und plötzlich war es schlagartig ruhig und ich wusste nicht, warum. Plötzlich standen die, ich weiß gar nicht, wie das. Ich habe es gar nicht begriffen, ganz schnell, ohne zu rangeln, schweigend in einer Reihe wie die Zinnsoldaten, von groß nach klein. Und die Großen haben den Kleinen die Hände gewaschen. Und dann kam das Essen rein. Also sie haben gebetet und dann kam das Essen. Und da haben erst die Kleinen gegessen, dann die Mittleren und dann die Großen, weil es gibt nicht so viele Teller.
Sie hörten den vierten Teil des Vortrags von Lydia Winterle über Mission für Straßen- und Slumkinder in Kenia. Lydia Winterle ist Missionarin in Vorbereitung. In Ngonda, südwestlich von Nairobi in Kenia, soll ein Zuhause für traumatisierte Straßen- und Slumkinder entstehen, die nicht in eigenen oder Pflegefamilien unterkommen können und ohne dieses Projekt keine Überlebenschance hätten. Ein Zuhause, wo sie Jesu Liebe empfängt und nie wieder loslässt. Im Moment leben bereits 38 schwer missbrauchte Mädchen zwischen 3 und 16 Jahren in einer 40 Quadratmeter Hütte ohne Strom und fließend Wasser. Flora Mvikali hat allein und ehrenamtlich angefangen, die Mädchen bei sich aufzunehmen. Monatlich stehen ihr dafür derzeit insgesamt 50 Euro zur Verfügung. Nötig wären 30 Euro pro Kind. Floras Projekt New Send International soll nun international unterstützt werden. Kauf von Land, Bau eines festen Hauses, psychologische Betreuung, medizinische Versorgung, Strukturaufbau, finanzielle Hilfe mittels Gründung eines deutschen Vereins, Patenschaften und so weiter. Den Kindern soll mit Schul- und Ausbildung, Berufsstart und Jesus Christus im Herzen der Weg in eine selbstständige Zukunft ermöglicht werden. Lydia Winterle hat den klaren Ruf von Gott, dieses Projekt unter dem Dach der Vereinigten Deutschen Missionshilfe aufzubauen und gemeinsam mit Flora vor Ort zu leiten. Dazu wird sie für einige Jahre nach Kenia gehen. Es soll in Zusammenarbeit mit nationalen Menschen entstehen und später übergeben werden. Und nun folgt ein Kurzinterview, das wir ebenfalls auf der Jugendmissionskonferenz in Naila für Sie geführt haben. Stefan Alborn für Wycliffe. Ausgesprochen lebendig.
Ganz kleine hier so im Regenwald, ne?
Und trotzdem sind es 1,5 Milliarden Menschen, die keine komplette Bibel in ihrer Sprache haben. Und das sind so Zahlen, wo man jetzt nicht einfach mal sagen kann, das ist ja egal. Ihr könnt die gerne mitnehmen, ja? Bitteschön.
Wir sind immer noch auf der Jugendmissionskonferenz in Naila. Und jetzt bin ich bei dem Stand von Wycliffe und Stefan ist bei mir. Grüß dich, Stefan.
Hallo.
Würdest du bitte den Stand unseren Hörern einfach mal vorstellen? Was gibt es hier zu sehen und was macht Wycliffe schwerpunktmäßig?
Fange ich erstmal an mit dem, was man hier an diesem Stand sieht. Wir haben hier einige Postkarten zum Beispiel, wo verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten für das Wort Vertrauen aus unterschiedlichen Sprachen sind. In Grün, in Türkis, in Orange und Blau und mit verschiedenen Motiven. Also sehr attraktiv eigentlich auch gestaltet. Und genau das verdeutlicht eigentlich auch das, was Wycliffe macht, Bibelübersetzung. Wir haben weltweit etwa 7000 Sprachen, die gesprochen werden. Und von diesen etwa 7000 Sprachen gibt es knapp 3300, die zumindest Teile der Bibel haben, aber eben auch noch welche, wo überhaupt kein einziges Wort vorhanden ist. Also wo auch noch nicht mal ein Übersetzungsprojekt gestartet wurde. Und das ist das, was Wycliffe eben vor allem auch antreibt, Menschen einen Zugang zur Bibel in ihrer Muttersprache zu ermöglichen.
Also Vertrauen heißt in einer dieser Sprachen, seine Hängematte in Gott festknüpfen. Sehe ich das richtig? Verstehe ich das richtig?
Genau. Also das ist ein Beispiel aus Kolumbien. Die Mutilone-Indianer hatten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kein Wort für Vertrauen, bis man eben angefangen hat, da was zu übersetzen. Und hat man lange überlegt, wie macht man das? Und hat dann einfach festgestellt, wie machen die Menschen, also diese Indianer, das in ihrer Kultur? Ja, die übernachten in Hängematten. Und knüpfen natürlich ihre Hängematte an Balken oder an Äste, wo sie wissen, dieser Balken geht nicht kaputt, der hält mich, der trägt mich. Und das hat man dann eben in Bezug zu Gott gesetzt, weil das ja eigentlich genau das ist, was Vertrauen noch ausmacht. Ja, ich kann mich ja, auf Gott verlassen, dass er mich trägt, dass ich nicht falle, dass ich mich tatsächlich einfach fallen lassen kann und ich nicht auf den Boden falle. Ja? Und das drückt ja eigentlich genau das auch aus, Vertrauen.
Wie bist du eigentlich zu dieser Arbeit gekommen? Was ist eigentlich dein Job?
Mein Job ist es, diese Arbeit in Deutschland vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorzustellen. Das heißt, ich reise viel rum, besuche Jugendgruppen, theologische Ausbildungsstätten oder eben solche Veranstaltungen auch wie die Jumiko. Wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich, ich habe eine Arbeit gesucht, einen Job gesucht, wollte tatsächlich nie in eine christliche Organisation landen. Aber es hat alles nicht so geklappt, wie das manchmal so ist, wenn man mit Gott unterwegs ist. Dann eine Freundin, die Stelle, die offen war, auch mal zukommen hat lassen. Und ich habe mich einfach drauf beworben. Und dann ging alles ziemlich schnell. Und ja, es bestätigt sich eigentlich tatsächlich immer, dass es genau aktuell zumindest so mein Platz ist.
Was ist denn gerade so die schwerste Bibelübersetzung? Also wo sind deine Kollegen jetzt gerade am Verzweifeln vielleicht? Oder welche Sprache ist denn besonders anspruchsvoll im Moment?
Das kann man gar nicht so genau sagen. Also meine Kollegen, unsere Mitarbeiter, die sind wirklich über die ganze Welt verstreut, in verschiedensten Übersetzungsprojekten, zum Teil auch in mehreren aktiv. Und da kann man gar nicht genau sagen, die eine Sprache ist schwieriger als die andere. Jede Sprache hat, glaube ich, ihre eigenen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und wir sagen auch immer, es gibt keine primitiven Sprachen. Also es merkt man, da ist man, glaube ich, selbst mit dem Deutschen noch relativ einfach. Also es gibt tatsächlich ziemlich komplexe Sprachen, wo man sich manchmal überlegt, wow, also keine primitiven Sprachen, keine primitiven Völker. Und das ist uns wirklich auch wichtig. Ja, jeder Mensch hat seinen Wert, auch mit seiner eigenen Sprache.
Wo kommt eigentlich dieser Name Wycliffe her?
Es gab mal knapp 150 Jahre vor Martin Luther in England auch einen Reformator namens John Wycliffe. Er war der Erste, der die Bibel vom Lateinischen ins Englische übersetzt hat, also in die englische Muttersprache, dass Menschen eben die Bibel tatsächlich auch verstehen. Und da unser Gründer von der Organisation Wycliffe Amerikaner ist, hat er sich eben an diesem John Wycliffe orientiert, weil wir eigentlich genau das auch machen, was er damals gemacht hat, die Bibel in die Muttersprache der Menschen zu übersetzen, dass sie einfach verstanden werden kann.
Wie kann man sich über die Arbeit von Wycliffe genauer informieren?
Am einfachsten ist es wahrscheinlich, sich über unsere Website www.wycliffe.de mit W-Y-C-L-I-F-F zu informieren. Da gibt es einige Informationen und auch natürlich Kontaktmöglichkeiten. Wir sind auch noch bei Facebook und bei Instagram, auch jeweils noch mit einem eigenen Profil dabei. Da gibt es auch immer wieder nochmal Informationen und Neuigkeiten.
Du hast mir vorhin eine Bibel gezeigt, die noch leere Seiten enthält. Was hat das damit auf sich?
Ja, diese Bibel verdeutlicht ein wenig, wie es Menschen aus knapp 2000 Sprachen geht. Wenn noch kein einziges Wort der Bibel übersetzt ist, ist die Bibel natürlich sozusagen ein leeres Buch. Und das ist eben etwas, was wir gerne auch den Teilnehmern bei solchen Konferenzen auch mitgeben. Ja, jeder, der da dieses Buch aufschlägt, ist erstmal total verwundert, wie da steht nichts drin. Und so ist man natürlich auch ganz schnell im Gespräch. Und das Coole daran ist, dass da ein Lesezeichen drin ist, wo eine Volksgruppe draufsteht, die noch kein Übersetzungsprojekt hat. Und das ist dafür gedacht, dass man auch für diese Volksgruppe auch betet. Und ja, das Ganze einfach auch in Gottes Hände legt, dass dort tatsächlich auch ein Übersetzungsprojekt gestartet werden kann, dass Menschen in ihrer eigenen Sprache die Bibel lesen können.
Stefan, bist du eigentlich auch unterwegs an Schulen oder öffentlichen Einrichtungen mit diesem Programm?
Ja, das kommt tatsächlich immer wieder vor, dass ich in Schulen eingeladen oder mich mehr oder weniger selbst auch in so Schulen einlade mit dem Programm. Gerade auch im Rallye-Unterricht ist das tatsächlich immer eine gute Möglichkeit, beim Thema Bibel oder auch beim Thema Reformation, Bibelübersetzung von Luther und so auch anzuknüpfen und einfach dort den Schülern und Schülerinnen auch aufzuzeigen, wow, es gibt echt noch viel, viel mehr als hier das, was wir in Deutschland kennen. Einfach auch zu zeigen, wie viele Sprachen gesprochen werden und dass es einfach auch ein Menschenrecht ist, die Bibel in der eigenen Sprache zu haben.
Vielen Dank für deine Informationen.
Ja, sehr gerne.
Wir sprachen mit Stefan Alborn von Wycliffe auf der Jugendmissionskonferenz in Naila im Norden Bayerns. Das Wort Gottes ist ausgesprochen lebendig und es verändert Menschen. Wycliffe setzt sich dafür ein, dass Menschen auf der ganzen Welt die Bibel in ihrer Muttersprache hören und lesen können. Viele Völker sprechen Sprachen, die noch nie aufgeschrieben wurden. Diese Völker sind oft auch in ihrer kulturellen Identität bedroht. Sie erleben Ausgrenzung und Verachtung. Eine ungeschriebene Sprache kann auch nicht im Schulunterricht verwendet werden. Menschen, die keinen Unterricht in der eigenen Sprache besuchen können, lernen oft niemals lesen und schreiben. Wer nie die Chance auf Bildung hatte, dem fehlt grundlegendes Wissen über Gesundheit, Hygiene, Ernährung und Menschenrechte. Benachteiligung und Armut sind die Folgen. Erst in der Muttersprache kann die Bibel so verstanden werden, dass sie Herzen anrührt und Menschen verändert. Für 1,3 Milliarden Menschen gibt es bis heute keine vollständige Bibel in ihrer Muttersprache. Ohne eine verständliche Bibel ist es schwer, als Christ zu wachsen und Gemeinde zu gestalten. Menschen, die durch den Einsatz und durch den Dienst von Wycliffe gesegnet wurden, berichten Folgendes über die Auswirkungen dieser Arbeit auf ihr Leben. Früher dachten wir, unsere Sprache sei nichts wert. Jetzt sehen wir, dass man sie genauso schreiben kann wie andere wichtige Sprachen. Eine weitere Person sagt, wer lesen kann, kann sich leichter eine eigene Existenz aufbauen. Als ich lesen lernte, wurde ich eine neue Person. Und jemand ergänzt, wenn ich die Bibel in meiner Muttersprache lese, klingt es, als würde Gott selbst sprechen. Der eingetragene Verein Wycliffe arbeitet auf Augenhöhe mit den Menschen vor Ort. Sprach- und Übersetzungsarbeit vermittelt den Menschen, dass sie wertvoll sind, auch in Gottes Augen. Für Sprachen ohne Schrift entwickelt Wycliffe eine geeignete Schriftform. Wycliffe bildet muttersprachliche Lehrer aus und entwirft mit ihnen zusammen Unterrichtsmaterial und Lehrpläne. Wycliffe übersetzt die Bibel theologisch fundiert und sprachwissenschaftlich korrekt. Die übersetzten Bibelteile werden auf kulturell angemessene Weise durch Wycliffe weitergegeben. Gemeinden werden im Bibellesen angeleitet. Zurzeit arbeiten Wycliffe und seine Partner mit 6.000 Mitarbeitern weltweit. Es gibt noch über 2.000 offene Stellen zu besetzen. Weitere Informationen finden Sie im Web unter www.wycliffe.de. wycliffe.de oder unter der Rufnummer 02736-2970. Ich wiederhole, 02736-2970. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, unsere Sendezeit ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass Sie eine sehr, sehr angenehme Zeit mit unserer Produktion hatten. Die Mikros Dynamis-Sendezeiten können Sie, wie sollte es denn anders sein, in der Online-Programmübersicht einsehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis hoffentlich ganz bald. Danke fürs Einschalten. Vom Mikrofon verabschiedet sich euer Alexander Schmidt. Tschüss.
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft.